Da ihr mir nun schon längere Zeit zuhört, werdet ihr einige Dinge über mich herausgefunden haben, wie zum Beispiel, dass ich ein großer Verfechter des Wiederholens bin. Deshalb werden wir auch zu Anfang dieser Lehreinheit kurz die 5 Möglichkeiten, das Wort Gottes aufzunehmen, wiederholen. Ich werde euch jeweils einen Finger zeigen, und ihr sollt mir dann sagen, wofür der Finger jeweils steht. Hören, lesen, studieren, auswendig lernen, nachsinnen. Großartig, nun braucht ihr es nur noch zu tun. Wir machen nun weiter, wie es auf unserer Themenübersicht steht. Wir sind an einem sehr entscheidenden Punkt in unseren Betrachtungen angelangt. Das englische Wort crucial, entscheidend, leitet sich vom lateinischen Wort für Kreuz ab. Das ist sehr passend, da uns alles, was entscheidend ist, eine Entscheidung abbringt. Und das ist am Kreuz immer der Fall. Wir wollen nun darüber sprechen, was das Kreuz Satan angetan hat. Es gibt jemanden, der auf keinen Fall möchte, dass er diese Botschaft hört. Ihr wisst, wen ich meine. Satan. Deshalb müsst ihr sehr aufmerksam sein und euch jeder Ablenkung und jedem Druck widersetzen, die euch davon abhalten wollen, zuzuhören und zu empfangen. Vorab müssen wir uns mit dem Bild von zwei Königreichen oder Reichen beschäftigen, wie es uns das Neue Testament sehr klar vor Augen malt. Es ist eine der großen, grundlegenden Offenbarungen des Neuen Testaments, dass es zwei geistliche Reiche gibt, ein Reich des Lichts und ein Reich der Finsternis. Und jeder von uns ist zwangsläufig mit diesen beiden Reichen konfrontiert. Wir haben keine Wahl. Jeder von uns wurde von Natur aus in ein Reich der Finsternis hineingeboren. Doch durch das Kreuz haben wir nun die Möglichkeit, vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts überzugehen. Betrachten wir zunächst die Worte Jesu aus Matthäus 12, 26 bis 28. Die Vorgeschichte dazu war, dass Jesus einem Mann begegnet war, der blind und stumm gewesen war. Er ging gegen diese Krankheit vor, indem er den bösen Geist austrieb, der die Blindheit und Stummheit verursacht hatte. Und die meisten von uns würden wohl nicht an diese Lösungsmöglichkeit denken, wenn sie es mit jemandem zu tun haben, der blind und stumm ist. Aber das ist eine sehr reale Lösungsmöglichkeit, auch wenn sie natürlich nicht bei jedem anwendbar ist, der blind und stumm ist. Als wir vor knapp 2 Jahren in Pakistan waren, kündigten wir an, wir würden für Kranke beten. Und es mangelte nie an Kranken, für die wir beten konnten. Ich würde sagen, dass ungefähr 90% der Menschen, die in die Veranstaltungen kamen, krank waren. Das entspricht auch dem allgemeinen Prozentsatz in Pakistan. Ich möchte nur nicht ins Detail gehen, sondern nur so viel dazu sagen. Wir hatten immense Schwierigkeiten damit, die pakistanischen Frauen zu bändigen. Ich bin nun definitiv kein Frauenfeind, wurde jedoch etwas ungehalten über diese Frauen, weil sie sich völlig undiszipliniert verhielten. Ihnen fehlte es durchwegs an Disziplin. Die Männer waren auch halbwegs diszipliniert, doch die Frauen setzten sich nicht, wo man sie hinwies, blieben nicht, wo man sie hinführte, standen mitten im Treffen auf, gingen zur Wasserpumpe und wuschen ihre Babys und stritten sich um die Sitzplätze. Da kam etwas in mir hoch. Möglicherweise der alte Mensch, ich weiß es nicht, aber eines Vormittags sagte ich zu ihnen, ihr Frauen, ihr seid sehr unbeugsam gewesen und wir werden euch dafür bestrafen. Heute Vormittag werden wir nicht für Frauen beten, wir werden nur für die Männer beten. Und ich sage euch eins, das haben sie verstanden. Am Ende meiner Lehre stellten sich vor uns etwa 200 oder 300 Männer auf. Und wir waren nur 3 Ehepaare und ein Bruder, Mahesh Chavda. Wir stürzten uns in diese Menschenmengen, fingen an zu beten. Das war das einzige Mal, dass wir in Pakistan den Leuten die Hände auflegten. In aller Regel sprachen wir sonst nur kollektive Gebete. Ich stand auf einmal einem Mann gegenüber, der sich die Finger in die Ohren steckte und anschließend seinen Mund berührte. Ich verstand, dass er mir sagen wollte, er sei taubstumm. Ich erinnerte mich an diese Geschichte aus dem Neuen Testament und wusste, was man in theologisch richtiger Weise unternehmen müsste. Ich sagte mir, ich tue es einfach und dann sehen wir schon, was passiert. Also sagte ich auf Englisch, nicht zu dem Mann, sondern zu jemand anderem, du tauber und stummer Geist in diesem Mann, ich befehle dir im Namen des Herrn Jesus Christus, aus ihm auszufahren. Dann sagte ich zu dem Mann, sagen Sie Halleluja. Und zu meiner Überraschung sagte er es. Ich weiß nicht, wer mehr darüber staunte, der Mann oder ich. Ich sagte mir jedenfalls, es funktioniert. Man brachte den Mann auf die Bühne und er demonstrierte, dass er hören konnte. Und er sagte etwas und ich sage es euch, das hat die Menschen wirklich beeindruckt. Da ich nun wusste, dass es funktioniert, gingen Ruth und ich in den folgenden 10 Minuten herum und suchten Taubstumme. Und davon gibt es in Pakistan wirklich genügend. Ich denke, dass wir in den nächsten 10 Minuten miterleben durften, wie 10 Taubstumme augenblicklich geheilt wurden. Ich will damit nur sagen, dass diese Methode im Umgang mit Taubheit oder wie bei Jesus mit Blindheit nicht veraltet ist. Doch als Jesus die Krankheit auf diese Weise anpackte und die Person vom blinden und stummen Geist befreite, warfen ihm die Pharisäer vor, er sei mit Satan im Bunde. Sie sagten, er könne nur deshalb Geister austreiben, weil er mit dem Obersten der Geister, nämlich Beelzebul, was ja einer der Namen Satans ist, im Bunde sei. Daraufhin gab ihnen Jesus folgende Antwort. Und nun, da ihr ja den Hintergrund kennt, werden wir Matthäus 12, 26 bis 28 lesen. Ich lese diese Verse, weil sie uns nämlich die beiden Reiche vor Augen führen, mit denen wir uns befassen wollen. Und wir haben die Autorität Jesu. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Er fragt in Vers 26, wie wird Satans Reich bestehen? Und verdeutlicht damit, dass Satan ein derzeit existentes Reich hat. Dann sagt er, wenn ich Dämonen austreibe, ist das der Beweis dafür, dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist. Hier haben wir die beiden Reiche, die einander gegenüberstehen. Zwei geistliche Reiche, keine politischen Reiche. Auf der einen Seite das Reich Satans, auf der anderen das Reich Gottes. Und es ist interessant, dass bei der Austreibung böser Geister diese beiden Reiche so deutlich offenbart werden. Die Überlegenheit des Reiches Gottes wird dadurch demonstriert, dass die bösen Geister dem Repräsentanten des Herrn gehorchen müssen. So werden uns die geistlichen Realitäten, mit denen wir alle es zu tun haben, vor allem diese beiden Reiche, anschaulich vor Augen gemalt. Das Reich Gottes und das Reich Satans. Wie ich es verstehe, besteht das Reich Satans aus Personen oder Wesen auf 2 verschiedenen Ebenen. Ich erzähle euch nun, was ich glaube und was die Bibel meiner Auffassung nach sagt, fordere euch jedoch auf, euch selbst darüber klar zu werden, ob ihr glaubt, dass die Bibel das wirklich sagt. Ich glaube, dass Satan über Wesen auf 2 verschiedenen Ebenen herrscht. Auf der irdischen Ebene herrscht er über all jene, die Gott ungehorsam sind, also über alle Menschen, die ungehorsam sind. Auf einer höheren Ebene, die im Epheserbrief als Himmelswelt bezeichnet wird, herrscht er über ein Reich aus rebellischen Engeln, die ihm damals bei seiner Rebellion gegen Gott nachfolgten. Wir werden noch sehen, dass beide Ebenen im Epheserbrief genannt und näher erläutert werden. Wir betrachten zunächst Epheser 2, die ersten 3 Verse. Paulus schildert, was Gott durch Jesus getan hat und sagt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Es liegt auf der Hand, dass damit nicht körperlich tot, sondern geistlich tot gemeint ist, also abgeschnitten vom Leben Gottes infolge von Vergehungen und Sünden. Dann beschreibt Paulus, wie diese Menschen lebten, bevor Jesus sie geistlich zum Leben erweckte und sagt, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wir alle haben früher, so wie sie, gelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Euch ist sicher aufgefallen, dass Paulus in der Mitte des zweiten Verses von jemandem spricht, den er als Fürst der Macht der Luft bezeichnet. Dieses Wort Fürst ist etwas altmodisch. In den modernen Versionen heißt es, soweit ich weiß, Herrscher. Also der Herrscher über jenen Autoritätsbereich der Luft, womit meiner Meinung nach die Erdoberfläche gemeint ist. Nun, ich wollte eigentlich nicht näher darauf eingehen, aber nun sage ich es doch. Es gibt zwei griechische Wörter für Luft. Das eine heißt Aer, das andere Aether. Von jedem leitet sich ein englisches bzw. deutsches Wort ab. Vom ersten das Wort Air, also Luft, und vom zweiten das Wort Ether oder das deutsche Wort Äther. Auch wenn dies nun keine exakten Definitionen dieser jeweiligen griechischen Wörter sind. Im Griechischen bezeichnet Aer die niedere Luftschicht, die die Erdoberfläche berührt. Aether bezeichnet die höheren, dünneren Luftschichten. Und wenn es nun heißt, diese Person sei der Herrscher über jenen Autoritätsbereich, der sich als Aer definiert, dann ist er der Herrscher über die Erdoberfläche. Und wer ist diese Person? Satan. Er ist der Herrscher über den Autoritätsbereich der Luft. Er ist der Geist, das heißt, er herrscht als Geist, nicht als Monarch, aus Fleisch und Blut, also der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Damit sind all jene gemeint, die Gott ungehorsam sind, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihres Glaubens oder ihrer religiösen Zugehörigkeit. Er ist der Geist, der in all jenen wirkt, die Gott gegenüber ungehorsam oder rebellisch sind. Wer in Rebellion gegenüber Gott lebt, hat keine Wahl. Er wurde von Gott automatisch der Herrschaft Satans unterstellt. Gott gab Satan die Autorität, über die Ungehorsamen zu herrschen. Der nächste Vers beschreibt, wie diese Menschen lebten. Am Anfang von Vers 3 sagt Paulus, wir alle haben früher so wie sie gelebt. Wir alle. Damit ist Paulus, die Apostel, Derek Prince und jeder hier im Saal gemeint. An diesem Punkt standen wir alle einmal. Wir waren im Reich Satans, weil wir ungehorsam waren. Möchte irgendjemand etwas einwenden? Wir alle waren Söhne des Ungehorsams. Wir lebten so und erfüllten die Begierden unseres Fleisches und der Gedanken. Manche Leute sündigen vor allem im Bereich des Fleisches, viele andere sündigen vor allem im Bereich der Gedanken, was genauso sündhaft ist. Stolz, Arroganz, Überheblichkeit, Kritiksucht, Selbstgerechtigkeit, all das ist genauso sündhaft wie sexuelle Wollust oder unmoralisches Verhalten oder Trunkenheit. Und einige von uns, so auch ich, sündigten in beiden Bereichen, als wir noch an diesem Punkt standen. Ich sage euch eins, bei wir alle bin ich mit eingeschlossen. Ihr könnt meinen Namen mit auf die Liste setzen, ich weiß, wo ich war. Genau dort gehörte ich hin, ich war im Reich der Finsternis, ich stand unter der Kontrolle einer geistlichen Macht, die viel stärker war als ich, und ich war mir meines Zustands nicht einmal bewusst. Wenn du im Reich des Lichts bist, weißt du auch, wo du bist, weil du sehen kannst. Doch wenn du im Reich der Finsternis bist, weißt du nicht, wo du bist. Du weißt nicht, was dich lenkt und bestimmt. Du weißt nicht, was dich motiviert. Das ist also das Reich Satans. Das Schlüsselwort ist Ungehorsam oder Rebellion. Und ihr erinnert euch sicher an das, was in Jesaja 53,6 steht. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld oder Rebellion. Unser Problem ist die Rebellion. Und ich sage es noch einmal, jede Religion, die mit dieser Rebellion nicht ins Gericht geht, ist unzureichend. Gehen wir nun weiter zu Epheser 6,12. Epheser 6,12 ist für mich Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von Predigten und ich muss darauf achten, dass ich hier nicht abschweife, sondern einfach weitermache. Ich nehme die Stelle nur als Verweisstelle her. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Jemand sagte einmal, der Großteil des Leibs Christi hätte in diesem Vers den Punkt falsch gesetzt. Habt ihr das schon mal gehört? Der Leib Christi sagt, wir kämpfen nicht. Punkt. Doch Paulus sagt etwas anderes. Er sagt, wir kämpfen, aber nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen, wie die Living Bible sagt, Personen mit einem Körper, eine sehr anschauliche Übersetzung. Wir sind in einem Ringkampf. Wir stehen in einem Konflikt. Aber wir kämpfen nicht gegen Personen mit einem Körper. Der Kampf findet auf einer anderen Ebene statt, und zwar in der unsichtbaren Welt. Wogegen kämpfen wir? Das ist ein atemberaubender Gedanke. Paulus sagt gegen Gewalten und Mächte. Die modernen Bibelübersetzungen sagen stattdessen Herrscher und Autoritäten. Die Prince-Version sagt Herrscher mit verschiedenen Autoritätsbereichen und auf absteigenden hierarchischen Ebenen. Das ist die kommentierende Prince-Version und wenn ich mir nun die Zeit nehme, sie zu belegen, kämen wir heute überhaupt nicht mehr weiter. Es bleibt euch also nichts anderes übrig, als sie anzunehmen oder nicht. Wir haben es jedenfalls mit Herrschern zu tun, die verschiedene Autoritätsbereiche haben. Im Buch Daniel lesen wir beispielsweise vom Fürst über Persien. Das war ein satanischer Herrscher. Ein weiterer satanischer Herrscher war der Fürst über Griechenland. Das waren Herrscher mit verschiedenen Autoritätsbereichen. Aber sie wohnen nicht auf Erden, sondern in der Himmelswelt. Dann heißt es weiter, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Meine Übersetzung fügt noch hinzu, gegen die Weltbeherrscher dieser derzeitigen Finsternis. Auch ich verwende das Wort beherrschen oder Beherrscher, weil Beherrschen meiner Meinung nach eine Charaktereigenschaft Satans ist. Satan möchte die gesamte Menschheit beherrschen. Dann heißt es weiter gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Wir könnten nun stundenlang darüber sprechen. Ich werde euch einfach nur sagen, wie ich das verstehe. Ich glaube, dass damit die oberste Hierarchie in Satans Reich gemeint ist. Jene Engel, die ihm damals bei seiner Rebellion gegen Gott zur Seite standen. Sie wurden aus der Gegenwart Gottes vertrieben und aus dem Himmel gestoßen und gründeten in einem anderen Teil der Himmelswelt ein Konkurrenzreich. Es gibt meiner Auffassung nach viele Bibelstellen, die diese Sichtweise erhärten. Doch das ist nicht unser Thema und ich habe hier nicht die Zeit, darauf einzugehen. Ich greife nur ein Beispiel aus meinem persönlichen Hintergrund auf. Die Götter Griechenlands und Roms, Jupiter, Merkur, Mars, Venus und alle anderen sind nichts anderes als satanische Engel in der Himmelswelt, denen die Menschheit diese Namen gegeben hat. Sie geben vor, die Götter der Menschheit zu sein. Die Bibel hat ungemein viel über das Thema falsche Götter zu sagen und ich glaube, dass falsche Götter Engel sind, die bei Satans Rebellion gegen Gott mitmachten und ein Konkurrenzreich in der Himmelswelt errichteten. Im Buch Daniel lesen wir, dass Daniel zu beten begann und Gott sogleich einen Engel mit der Gebetserhörung losschickte. Dennoch brauchte der Engel 21 Tage, bis er am Ziel war. Das lag nicht daran, dass er so langsam gewesen wäre, sondern dass ihm unterwegs satanische Engel widerstanden. Ihr findet das in Daniel 10. Wir werden das jetzt nicht lesen. Also liegt irgendwo zwischen dem Himmel Gottes und unserer Erde dieses andere geistliche Reich böser Engel, rebellischer Engel, die sich als Götter ausgeben. Ich denke, man kann das, was in unserer Kultur derzeit vor sich geht, nur dann richtig verstehen, wenn man diese Dinge begriffen hat. Denn im Grunde versuchen diese bösen Engel gerade jetzt, überall dort ihre Herrschaft über die Menschheit wiederzuerlangen, wo sie sie an das Christentum verloren haben. Das ist in vielen, vielen Ländern zu beobachten. Neuseeland ist ein sehr auffälliges Beispiel. Das Wiederaufleben der sogenannten Maori-Kultur ist im Grunde nichts anderes als die Wiedereinsetzung der alten Götter. In vielen Gegenden geschieht dies im Namen der Kultur. Und diese sogenannte Kultur ist im Endeffekt ein satanischer Anbetungsritus, der bis zu seiner Verdrängung durch das Christentum existiert hatte. Gut, nun können wir uns ein Bild vom Reich Satans machen. Hoffentlich konnte ich es klar genug vermitteln. Und hört mir zu, Brüder und Schwestern, ob es uns gefällt oder nicht, wir befinden uns im Krieg mit diesem Reich. Wenn es heißt, wir kämpfen, dann heißt es eben nicht, wir Apostel kämpfen oder wir Pastoren kämpfen oder wir Evangelisten kämpfen. Jeder einzelne von uns ist an diesem Ringkampf beteiligt. Wir haben keine Wahl. Ich bin Bürger der Vereinigten Staaten. Wenn nun die Vereinigten Staaten einer anderen Nation, sagen wir Japan, Gott bewahre, den Krieg erklären würden, dann habe ich keine Wahl, dann befinde ich mich im Krieg mit Japan. Ich kann nicht Bürger der Vereinigten Staaten sein, ohne mich gleichzeitig mit einer Nation im Krieg zu befinden, der die Vereinigten Staaten den Krieg erklärt haben. Wenn ich ein Bürger des Reiches Gottes bin und sich das Reich Gottes im Krieg mit dem Reich Satans befindet, dann befinde ich mich im Krieg mit dem Reich Satans. Ich habe keine Wahl. Ich habe nur die Wahl zwischen gewinnen und verlieren. Das sind die einzigen Alternativen. Und wenn du nicht weißt, dass du dich im Krieg befindest, wirst du höchstwahrscheinlich verlieren. Gut, welche Auswirkungen hatte nun das Kreuz auf diese beiden Reiche? Was ich bisher sagte, diente als Grundlage für das, was ich euch nun mitteilen möchte. Schlagen wir gemeinsam Kolosser 1 auf, eine echte Schlüsselstelle. Kolosser 1, ab Vers 12. Wir beginnen, wo ich oft zu beginnen pflege, nämlich mitten im Satz. Dem Vater danksagend, er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Gott hat durch unseren Glauben dafür gesorgt, dass wir Anteil bekommen an einem Erbe, das im Licht ist. Der Gegensatz dazu ist natürlich die Finsternis. Wie hat er das gemacht? Der nächste Vers ist nun absolut entscheidend. Und dort heißt es, und er, der Vater, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wo in dieser Übersetzung von der Macht der Finsternis die Rede ist, spricht die New American Standard Bible von der Domäne der Finsternis. Das griechische Wort lautet Exousia, das Standardwort für Autorität. Wir sind demnach von der Autorität der Finsternis befreit worden, was meine Behauptung, Satan habe Autorität, untermauert. Ihr müsst das wissen, er hat Autorität über alle, die Gott ungehorsam sind. Wenn du willentlich oder ohne es zu wissen Gott ungehorsam bist, stehst du unter der Autorität Satans. Vielleicht erkennst du es nicht, weil er als Fürst der Finsternis seine Taten verbirgt, doch das ist deine Situation. Es gibt also eine Domäne der Finsternis. Doch durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, errettete Gott uns aus dieser Domäne der Finsternis und versetzte uns, das heißt, er brachte uns hinüber ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Also in das Reich, in dem Jesus, der Sohn, den Gott liebt, König ist. Und wenn du gerecht sein möchtest, musst du der Königsherrschaft Jesu unterstehen. Denn er ist der von Gott eingesetzte Regent. Wenn du der Königsherrschaft Jesu nicht unterstehst, lehnst du damit die Autorität Gottes ab, die Jesus verliehen wurde. Dann heißt es im nächsten Vers, in ihm, einige Übersetzungen sagen, durch sein Blut, andere lassen das aus, es ist nicht so wichtig, weil es an anderer Stelle ohnehin gesagt wird, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Die Erlösung hat zur Folge, dass wir aus der Domäne der Finsternis errettet und in das Reich Gottes versetzt werden. Erlösen heißt so viel wie zurückkaufen. Wir waren im Reich Satans, doch Jesus hat uns zurückgekauft, damit wir in das Reich Gottes versetzt würden. Das ist sehr, sehr wichtig. Die eigentliche Evangeliumsbotschaft ist nicht nur das Evangelium an sich, sondern das Evangelium des Reiches. Wir haben die Botschaft reduziert und auf die Frage, was ist das Evangelium, erwidern wir in aller Regel, wenn du an den stellvertretenden Tod Jesu glaubst, kannst du Vergebung bekommen, errettet werden, ewiges Leben haben und nach deinem Tod in den Himmel kommen. Das ist großartig, aber es ist nicht das ganze Evangelium. Das ganze Evangelium ist das Evangelium des Reiches Gottes. Du bist im Reich Satans, doch durch die Erlösung kannst du aus dem Reich Satans heraus in das Reich Gottes hineinversetzt werden und dann herrschst du gemeinsam mit Gott in dessen Reich. Seht ihr, das wird oft ausgelassen. Wir sind ein Königtum von Priestern, wir sind dazu berufen, als Priester zu herrschen. In Sambia, wo der herrliche Sambesi fließt, wurde mir das sehr deutlich. Ich sprach dort vor einer Gruppe von Afrikanern und versuchte ihnen klarzumachen, was ich euch gerade klarmachen möchte. Im Hintergrund war dieser herrliche Fluss. Und ich sagte zu ihnen, hört zu, nehmen wir einmal an, wir wären hier auf dieser Seite des Flusses in einem Reich und auf der anderen Seite wäre ein anderes Reich. Wenn wir von diesem Reich zu jenem Reich gehen möchten, brauchen wir eine Brücke. Und Gott hat diese Brücke schon bereitgestellt. Die Brücke ist das Kreuz. Und durch das Kreuz kannst du das Reich Satans verlassen, den Fluss überqueren und in das Reich Gottes gehen. Ich fuhr fort, das Problem mit uns Christen ist jedoch, dass wir zwar das Reich Satans verlassen haben, aber die meisten immer noch auf der Brücke herumtrödeln. Wir haben nie wirklich entdeckt, was es heißt, im Reich Gottes zu sein. Wir haben unsere Rolle als Könige und Priester nie eingenommen. Wir herrschen nicht. Wir sind schon glücklich, wenn alles einigermaßen gut läuft. Stimmt's? Viele Christen haben die Einstellung, wenn mich der Teufel in Ruhe lässt, lasse ich ihn auch in Ruhe. Aber ich muss euch sagen, dass der Teufel ein Tyrann ist. Sobald jemand ängstlich und zaghaft ist, nutzt er dies rücksichtslos aus. Zaghaftigkeit ist keine gute Einstellung. Meine Einstellung zum Teufel ist, wenn er mir Scherereien bereiten will, dann tue ich mein Bestes, damit er es bereut, es je bei mir versucht zu haben. Und ich habe festgestellt, dass er diese Einstellung respektiert. Das heißt nicht, dass ich immer Erfolg damit habe, aber ich versuche es zumindest. Das Kreuz ist also die Brücke von einem Reich ins andere, heraus aus dem Reich der Finsternis, wo du von einem finsteren, bösen Herrscher namens Satan beherrscht, manipuliert und geknechtet wirst, und über diese herrliche Brücke hast du dieses Reich verlassen. Und die Brücke ist so stark, dass es nichts ausmacht, wenn Millionen Menschen darüber gehen. Sie trägt sie alle. Ihr seid in ein Reich versetzt worden, wo Jesus herrscht, der Sohn der Liebe Gottes. Es ist ein Reich des Lichts, ein Reich, dessen Gesetz die Liebe ist. Und dort wird euch das Vorrecht angeboten, gemeinsam mit Jesus zu herrschen. Ich denke, ich muss euch davon überzeugen. Schlagen wir kurz Epheser 2 auf. Epheser 2, 4 bis 6. Das folgt unmittelbar in Anschluss an die Beschreibung der Menschen, die sich im Reich Satans befinden. Ihr erinnert euch, dass wir alle von Natur aus Söhne des Ungehorsams und Kinder des Zorns waren. Ich habe nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, doch Ungehorsam erregt den Zorn Gottes. Deshalb standen wir unter dem Zorn Gottes. Und dann kommt so ein großartiges Aber, wie wir es in der Bibel oft finden. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, das einzige Motiv Gottes ist die Liebe, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wenn wir das stellvertretende Opfer Jesu im Glauben annehmen und sagen, Jesus starb meinen Tod, das ist die Kernaussage, damit ich Anteil an seinem Leben bekommen würde, gibt es eine doppelte Identifikation. Zunächst einmal identifizierte sich Jesus mit mir als Sünder. Er nahm meine Sünde auf sich. Er trug meine Schuld, er zahlte meine Strafe, er starb meinen Tod. Jetzt mache ich mir das zu eigen, indem ich darauf reagiere und mich mit ihm identifiziere. Ich muss sagen, dort starb ich, mein alter Mensch wurde gekreuzigt. Und wenn ich mich mit ihm in seinen Tod identifiziere, habe ich das Recht, ihm in alledem zu folgen, was nach seinem Tod kam. Was sind die nächsten biblischen Schritte? Begraben werden. Wie werden wir begraben? Durch die Taufe. Und wenn du mit ihm begraben bist, folgen Paulus zufolge noch drei Schritte. Vers 5. Gott hat uns mit ihm lebendig gemacht. Vers 6. Gott hat uns mit ihm auferweckt, ließ uns mit ihm auferstehen. Doch hier dürfte noch nicht aufhören. Gott ließ uns mit Jesus mitsitzen in der Himmelswelt. Auf welchem Sitz sitzt Jesus? Auf einem Thron. Die New English Bible sagt, Gott hat uns mit ihm intronisiert. Das ist eine sehr griffige Übersetzung. Durch unsere Identifikation mit ihm durchleben wir Tod und Begräbnis, werden lebendig gemacht, das ist wunderbar, und auferweckt, das ist gewaltig, doch damit noch nicht genug. Wir werden mit ihm intronisiert. Wir sind aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes der Liebe Gottes gelangt. Wir sind zu Herrschern, Priestern und Königen berufen. Das ist unsere Bestimmung. Und das ist nur durch das Kreuz möglich geworden. Das Kreuz ist die einzige Brücke aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Nun hat Gott durch das Kreuz nicht nur dafür gesorgt, dass wir aus dem Reich der Finsternis errettet werden, sondern durch das Kreuz hat Gott Satan restlos besiegt. Er hat Satan eine totale, ewige, unwiderrufliche Niederlage zugefügt. Satan hat keine Möglichkeit, diese Niederlage, die ihm durch den Tod Jesu am Kreuz zugefügt worden ist, jemals wieder rückgängig zu machen. Gehen wir nun weiter zu Lukas 11, 21 und 22. Diese Verse folgen unmittelbar auf Lukas Schilderung, wie ein stumm und blind Geborener von einem bösen Geist befreit wurde. Wir beschäftigten uns eingangs schon damit. Und im Zusammenhang mit dieser Heilung und der Darstellung der beiden Reiche erzählt Jesus als nächstes das folgende kurze Gleichnis. Wenn der Starke, bewaffnet, seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Hier geht es um zwei Personen, um den Starken und um den Stärkeren. Wer ist der Starke? Satan. Wer ist der Stärkere? Jesus. Was tut der Stärkere? Vers 22. Er besiegt ihn, er nimmt ihm seine ganze Waffenrüstung weg und er verteilt seine Beute. Das ist ein gewaltiges Statement. Jesus hat Satan nicht nur besiegt, sondern ihm auch seine Waffen weggenommen. Dabei hat er dessen Gefangene befreit und dessen unrechtmäßigen Gewinn verteilt. Viele Ressourcen, die Satan weggenommen hat, können durch den Leib Christi zurückgeholt werden, wenn wir nur erkennen, dass Jesus die Beute verteilt hat. Er sagte, bedient euch, kommt rein und nehmt. Es gehört ihm nicht. Er ist ein Lügner, er ist ein Dieb, er hat kein Recht dazu. Es gehört mir. Ich habe es ihm weggenommen. Es ist für meine Leute da. Dann sagt Jesus in Johannes 12, 31 bis 32 in einer Voraussage seines Kreuzestods Folgendes. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle Menschen oder Völker zu mir ziehen. Der zweite Vers macht deutlich, dass er über seinen Tod am Kreuz spricht, wenn ich von der Erde erhöht bin. Und in diesem Zusammenhang sagt er zwei Dinge. Das ist das Gericht dieser Welt. Es ist die Offenbarung der Feindschaft der Welt gegen Gott, wenn sie den Sohn Gottes ans Kreuz schlägt. Das ist die letztendliche Verdammnis über die Welt. Als zweites sagt er, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Wer ist der Fürst dieser Welt? Satan. Jesus bezeichnet ihn im Johannesevangelium dreimal so. Wir müssen hier kurz darüber nachdenken, was das Neue Testament unter Welt versteht. Das griechische Wort lautet Kosmos, von dem sich Worte wie Kosmonaut oder Kosmos eben ableiten. Und lasst euch davon jedoch nicht in die Irre führen, denn es hat eigentlich eine andere Bedeutung. Das neutestamentliche Wort Welt bezieht sich auf eine bestimmte soziologische Ordnung, auf eine Ordnung des menschlichen Lebens und seiner Kultur. Es bezieht sich auf ein System, auf dem sich die Menschheit gründet. Es bezieht sich nicht auf die Erde, versteht ihr? Und es bezieht sich auch nicht auf das Universum. Nehmen wir ein Beispiel. Es heißt, als in den Tagen Noahs die Flut kam, sei die Welt, die damals war, zugrunde gegangen. Doch nicht die Welt an sich ging zugrunde, sondern die gesamte soziale Ordnung der Menschheit ging zugrunde. Deshalb sagen wir nicht, Satan sei der Herrscher der Erde, das ist ein ganz anderes Thema. Er ist der Herrscher über die derzeitige Ordnung des menschlichen Lebens auf Erden. Der Grund dafür ist der, dass diese ganze heutige Ordnung des menschlichen Lebens auf Ungehorsam gegenüber Gott basiert. Sie lehnt die gerechte Regierung Gottes ab und kommt infolgedessen unter die Herrschaft Satans. Es ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Ich stelle fest, dass die meisten Christen keine sehr klare Vorstellung davon haben, was das Neue Testament mit Welt meint. Seien wir ehrlich, es ist sehr schwer, zwischen der Welt und dem Leib Christi zu unterscheiden. Ich habe so ein kleines Sprichwort, das einige von euch vielleicht schon mal gehört haben. Ein Schiff im Wasser ist absolut richtig, Wasser im Schiff ist absolut falsch. Der Leib Christi in der Welt ist absolut richtig, die Welt im Leib Christi ist absolut falsch. Ich glaube, dass wir auf eine gewaltige Krise des Leibes Christi zusteuern, in der wir unsere Beziehung und unsere Haltung zur Welt hinterfragen und beim Namen nennen müssen. Ich frage die Christen oft, wer hatte mehr Einfluss auf wen? Hollywood auf den Leib Christi oder der Leib Christi auf Hollywood? Und bislang hat noch nie jemand gesagt, der Leib Christi hätte auf Hollywood Einfluss gehabt. Dafür hat Hollywood zweifelsohne den Leib Christi beeinflusst, und zwar in einem Ausmaß, dessen sich die meisten von uns gar nicht bewusst sind. Wenn Jesus Satan als Herrscher dieser Welt bezeichnet, spricht er von einer Weltordnung, in die wir alle hineingeboren worden sind und an die wir alle gewöhnt sind. Sie ist uns bekannt, wir finden uns darin zurecht, doch im Grunde, in den Augen Gottes, untersteht sie nicht seiner gerechten Regierung, sondern befindet sie sich in Rebellion gegenüber Gott. Und damit wären wir wieder bei diesem Wort Rebellion angelangt. Über seinen Kreuzestod sagt Jesus noch, lest nochmal Johannes 12,31, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Sein Territorium endet. Wo? Am Kreuz. Das ist die Grenze. Er kann nicht weitergehen als bis zum Kreuz. Das Kreuz ist das absolute Limit für den Bereich seiner Herrschaft und Kontrolle. Ihr und ich, wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite des Kreuzes wir leben. Denn wenn wir auf der Seite Satans leben, sind wir seinem Herrschaftsbereich noch nicht entkommen und befinden uns noch unter seiner Kontrolle. Nun kommen wir zu einer ungemein wichtigen Schriftstelle in Kolosser 2, die uns erklärt, wie das Kreuz dem Zugriff Satans ein Ende gesetzt und uns befreit hat. Ich werde mich vermutlich eine ganze Weile mit diesen Versen befassen, denn wenn wir sie nicht verstehen, verlieren wir unsere Autorität und unser Recht, als Söhne Gottes zu wirken. Kolosser 2. Wir lesen die Verse 13 bis 15. Achtet jedoch auch auf Vers 12, wo es heißt, mit ihm begraben in der Taufe. Vergesst nicht, dass in der Taufe mit ihm begraben zu werden, die eigentliche Identifikation mit ihm ist. Sobald wir begraben sind, haben wir das Recht, den ganzen Weg nach oben zu gehen. Nun also die Verse 13, 14 und 15. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, das erinnert sie an die Worte aus Epheser 2, oder nicht? Es ist genau dasselbe. Hat er, Gott Vater, mit lebendig gemacht mit ihm, Jesus dem Sohn. Wir sprechen jetzt also über etwas, das Gott Vater durch den Tod Jesu am Kreuz tat, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Oder welche anderen Worte für Vergehungen haben wir? Alle Übertretungen, alle Schuld, alle Sünden. Im Grunde sind damit Akte des Ungehorsams gemeint. Bei einer Übertretung übertritt man eine Linie, die als Grenze festgesetzt war. Versteht ihr? Das heißt, dass man ganz bewusst gegen etwas handelt, von dem man weiß, dass es da ist. Sünde heißt das Falsche tun, wobei man vielleicht nicht einmal weiß, dass es das Falsche ist. Nun zu Vers 14, dem eigentlichen Kernstück. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Auf welche Gewalten und Mächte bezieht er sich hier? Auf Satan und sein Reich. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Ich glaube, die alte King James Bibel sagt, entkleidet oder ruiniert. Er hat ihnen alles weggenommen und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Das Wort Triumph stammt aus der Kultur des damaligen Römischen Reiches. Ein Triumph war mehr als ein Sieg. Es war die Feier eines Siegs, den man schon errungen hatte. Wenn ein römischer General in den Kriegen für Rom besonders erfolgreich war, also viele wichtige Feinde besiegte oder das Gebiet des Römischen Reichs erweiterte und dann nach Rom zurückkehrte, beschloss der Senat in Rom für ihn einen Triumph zu feiern. Ein Triumph sah folgendermaßen aus. Der Sieger nahm auf einem Wagen Platz, der, wenn ich mich recht erinnere, von einem weißen Pferd gezogen wurde. Es können auch zwei gewesen sein. Dann wurde er auf diesem Wagen durch die Straßen Roms geführt. Die Bevölkerung jubelte ihm entlang des Wegs zu. Doch um das Ausmaß seines Siegs zu demonstrieren, folgten seinem Wagen ein langer, langer Tross der Besiegten. Könige, Generäle, Soldaten, ja sogar wilde Tiere aus den eroberten Gebieten. Sie alle wurden wie Gefangene in Ketten hinter ihm hergeführt. Das geschah zum Beispiel, als Titus im Jahre 70 Jerusalem zerstörte. Als er nach Rom zurückkehrte, wurde ein Triumph abgehalten und der letzte Überrest der jüdischen Verteidiger wurde in Ketten hinter seinem Wagen hergeführt. Als der Triumph fertig war, wurden sie weggeführt und hingerichtet. Das ist also ein sehr, sehr anschauliches Bild. Was können wir ihm entnehmen? Dass Jesus durch das Kreuz nicht nur Satan besiegte, sondern all seine Feinde nahm, sie in einem Triumphzug hinter sich herführte und so ihre absolute Niederlage demonstrierte. Eine kleine Zusatzbemerkung, merkt euch Kolosser 2,1 und schlagt kurz 2. Korinther 2,14 auf. Jenen Vers, den Ruth und ich gestern zitierten, da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Beachtet, dass hier von genau diesem Triumphzug die Rede ist. Doch um Missverständnisse zu vermeiden, bitte ich euch kurz um eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Stellt euch diese Szene vor. Jesus steht auf dem Wagen, all seine besiegten Feinde werden hinter ihm hergeführt, die Bewohner des Universums stehen an der Straße und applaudieren ihm. Wie passen wir in dieses Bild? Wo gehören wir hin? Gehören wir zu den besiegten Feinden, die in Ketten hinter ihm hergeführt werden? Nein, wir sind bei ihm im Wagen. Wir dürfen das nicht vergessen, wir sind bei ihm im Wagen. Wie kommen wir in den Wagen? Durch Glauben. Ihr müsst glauben, dass ihr dort seid. Das ist dieses Bild. Dann heißt es hier, wir sind am Ende dieser Lehreinheit angelangt, deshalb möchte ich nicht mehr zum Kolosserbrief zurückgehen. Wir werden ihn später wieder aufgreifen. Er offenbart den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns. Und das ist ein ungemein schönes Bild. Wenn du den Platz bei Jesus im Wagen, der dir zusteht, einnimmst, verbreitest du einen Wohlgeruch. Wisst ihr, das Parfüm einer Dame ist etwas Faszinierendes. Und die Nase ist ein bemerkenswertes Instrument. Sie kann Düfte registrieren, die kein wissenschaftliches Instrument messen kann. Und wenn eine fein gekleidete Dame in ihrem Abendkleid ausgeht und ihr teuerstes Pariser Parfüm verwendet, das gilt natürlich für niemanden hier unter uns, das ist nur ein Beispiel, wenn diese Dame also ausgeht, dann hinterlässt sie etwas. Sie hinterlässt einen Wohlgeruch. Man ist sich anfangs nicht ganz sicher, wo es herkommt, aber es liegt etwas in der Luft. Ein Wohlgeruch. Und genauso ist es, wenn wir im Sieg Christi leben. Wenn wir irgendwo hingehen, hinterlassen wir einen Wohlgeruch. Die Menschen wissen vielleicht gar nicht, wo er herkommt. Sie verstehen es nicht so recht. Ich konnte diesen Vergleich so gut nachvollziehen, als Ruth und ich 1979 etwa 3 Monate an der Hebrew University in Jerusalem studierten und ein Zimmer in einem kleinen jüdischen Privathaus in der Nähe der Universität mieteten. Wir suchten uns ein Zimmer aus, dessen Vermieter-Ehepaar praktisch gar kein Englisch konnte. Das Zimmer war vielleicht 3,5 auf 4,5 Meter groß mit einem Bad nebenan, eine typische Konstruktion. Und jedes Mal, wenn man auf die Toilette musste, musste man durch die Dusche gehen. Ruth hatte ein Fach in einem kleinen Kühlschrank und durfte zu gewissen Stunden die Küche mit benutzen. 3 Monate lang lebten wir dort. Der Boden im ganzen Haus war aus Terrazzo. Es gab so gut wie keine Teppiche. Jedes Mal, wenn jemand einen Stuhl rückte, hörte man es im ganzen Haus. Die Vermieter und wir schlichen immer wie auf Zehenspitzen durchs Haus und wir versuchten uns nicht ins Gehege zu kommen. Das ging etwa einen Monat lang so und dann geschah etwas. Ich weiß nicht genau was, aber es war so eine Art Durchbruch. Der Mann fragte mich auf einmal, warum ich so sei, wie ich sei. Die beiden hatten uns einen Monat lang genauestens beobachtet. Ich konnte ihm nun mein persönliches Zeugnis erzählen, wie ich den Herrn Jesus in einer Kaserne begegnete und wie er mich verändert hatte. Daraufhin wurden wir gute Freunde. Später konnte auch Ruth ihr Zeugnis erzählen, was sehr wichtig war, dass sie ja Jüdin ist. Vielleicht wisst ihr das nicht, doch das ist ein sehr kontroverses Thema. An eines Tages sagte dann die Vermieterin, die so um die 60 gewesen sein muss, zu uns, ich wusste, dass ihr besondere Leute seid. Und das ist eines der schönsten Komplimente, das ich jemals bekam. Seht ihr, das war der Wohlgeruch, der aus dem Wagen kam. Sie sagten, wir können nicht verstehen, wie ihr in so einem kleinen Zimmer unter diesen Umständen so friedvoll leben könnt. Amen. Gut, in unserer nächsten Lehreinheit befassen wir uns dann wirklich mit Kolosser 2.